Wolltest du immer schon mal Teil eines Kunstwerks sein? Aber nicht so performancemäßig, dazu hast du dann doch nicht den Mut. Also ich jedenfalls hätte ihn nicht. Dann kann ich dir sagen, du warst das schon oft. Denn solange wir uns mit Architektur auseinandersetzen, sind wir Teil eines Kunstwerks. Und das schauen wir uns heute an in Teil 2 der Miniserie »So entdeckst du die Geheimnisse der alten Meister«, die auf meinem Workshop basiert, den ich vor ein paar Wochen schon gegeben habe, Kunstgeschichte leicht gemacht. Es ging dort um Malerei, Architektur und auch den Kunstgeschmack. Hier ist die Podcast-Miniserie dazu. Herzlich willkommen zum Podcast Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha Feger-Risch, Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Architektur beherbergt unsere Lebenssituationen, den Alltag, das spirituelle Leben, die Politik, alles, was wir so tun müssen. Wir befinden uns eigentlich immer in oder vor einer Architektur, wenn wir nicht gerade im tiefen Wald wohnen. Und sie beeinflusst je nach Pracht oder Schlichtheit auch unser Handeln. Solange wir vor oder in einer Architektur, einem Gebäude stehen, wirkt sie auf uns. Das Gebäude, die Fassade, soll uns etwas sagen bzw. uns in eine bestimmte Stimmung bringen. Ein Beispiel. Stell dir das Gefühl vor, wenn du vor einem mitteleuropäischen Verwaltungsbau stehst. Das löst sofort bei uns allen eine gewisse Stimmung aus und sei es nur Leere. Und wie fühlst du dich, wenn du vor einem barocken Schloss stehst? Eben, das meine ich. Wir schauen uns heute also an, wie Kirchen, Paläste, auch Plätze, Städtebauten ihre Geschichten erzählen. Und zu diesem Zweck erkunden wir das Ensemble von Petersplatz und Petersdom im Vatikan in Rom und decken einen Skandal auf. Die Wirkung, die Aufgabe, uns in eine besondere Stimmung zu versetzen, geht bei der Architekturbetrachtung oft vergessen. Viel zu schnell fragen wir, wer hat das wann gemacht, fangen mit Achsen, Säulen und Etagenzählen an und spüren gar nicht mehr, wo wir da überhaupt sind. Wir reisen heute nach Rom in den katholischen Kirchenstaat Vatikan, weil mir das passend erscheint. Die letzte Papstwahl ist noch nicht so lange her und wir haben alle noch die Bilder vom herausgeputzten Petersplatz und Petersdom im Kopf. Im Vatikan befindet sich die Hauptkirche der Christenheit, der Petersdom. Dass es aber zu diesem Bauwerk gekommen ist, das ist ein echter Skandal. Im Jahr 1506 ließ Papst Julius II. Die fast 1200 Jahre alte Peterskirche, die direkt über dem Grab des heiligen Petrus errichtet worden war, niederreißen und legte am 18. April den Grundstein für die neue Peterskirche unter seiner Ära. 1200 Jahre Messe, Verehrung und Gebet über dem Grab des heiligen Petrus, der rechten Hand Christi, dem wichtigsten Jünger, dem Fels der Christenheit, einfach weg. Ich betone das deswegen so, um dir zu zeigen, dass mit dem Grundstein eines Gebäudes eine neue Zeit anfängt. Es sind neue Steine mit null Geschichte in sich. In diesem Fall kein Weihrauch, keine Segnungen, keine Wunder erlebt. Das ist der Skandal, den ich meine. Doch so skrupellos uns das vielleicht erscheint, wir wissen auch, dass es Papst Julius II. Tatsächlich gelungen ist, eines der wirkungsvollsten Bauwerke der Menschheit möglich zu machen. Und dieses Bauwerk ist ja auch schon über 500 Jahre alt. Er selbst, Julius II., hat kaum die Baustelle gesehen. Er starb im Jahr 1513. Eigentlich ist es ein Ensemble von Bauten, das wir uns heute anschauen, zusammen mit dem Petersplatz, mit seinen gewaltigen Kolonnadengängen rechts und links und dann die Fassade oder den Petersdom. Viele Baumeister haben sich am Petersdom versucht, immer die Besten der Besten. Das war Julius ganz wichtig und auch den folgenden Päpsten. Darunter waren Raphael oder Michelangelo, dem auch ein großer Teil des Grundrisses und die Kuppel zu verdanken ist. Michelangelo akzeptierte übrigens keine Bezahlung, sondern arbeitete aus Gottes Liebe und Verehrung des Apostelfürsten. So sagte er es. Er fand es gotteslästerlich, für diese Arbeit Geld zu verlangen. Doch er hatte gut reden. Als er den Auftrag erhielt, war er bereits sehr berühmt und sehr wohlhabend. Bis zu seinem Tod im Jahr 1564 erlebte er nur noch den Bau des Tambours seiner Kuppel, also des ersten Geschosses. Die Gestaltung und Ausführung der Fassade fiel in die Zeit des Baumeisters Carlo Maderna, als er die Bauleitung des Petersdoms innehatte. Und Maderna war übrigens ein Schweizer. Ein Gruß an mein Nachbarland. Im Jahr 1629 dann wurde Gian Lorenzo Bernini Bauleiter von St. Peter. Als es zum Bau des Petersplatzes kam, 1656, hieß der Papst Alexander VII. Das musst du dir nicht merken für heute, ich erwähne das nur der Vollständigkeit halber. Er übertrug seinem Lieblingskünstler und Günstling Bernini schon bald den Auftrag, den Platz vor St. Peter zu gestalten, und Bernini enttäuschte ihn nicht. Er plante und baute den Petersplatz mit seinen Kolonnaden in den Jahren 1656 bis 67. Es ist eines seiner vielen Meisterwerke. Bernini war von Haus aus Bildhauer, kein Baumeister, aber wie man sieht, konnte er auch malen und bauen. Er war ein außerordentlich begabter Künstler, der sowohl in der Skulptur als auch in der Architektur Meilensteine der Kunstgeschichte geschaffen hat. Und er muss ein sehr charismatischer Mensch gewesen sein, aber auch eifersüchtig, wenn es um seine Aufträge ging. Doch Bernini musste sich keine Sorgen machen. Er war der Lieblingskünstler des Papstes, dieser hatte sein Talent erkannt und überschüttete ihn mit Arbeit. Wenn du dir eine Karte vom Vatikan ansiehst, dann siehst du auch die Größenverhältnisse dieses Kirchen- und Platzensembles im Vergleich zum ganzen Land, was der Vatikan ja ist, zum ganzen Stadt. Die Grenze des Vatikans befindet sich am Eingang zum Petersplatz. Der Petersplatz hat die Form eines quer liegenden Ovals gegenüber dem Dom, und vor dem Petersdom, wo sich die Treppe zum Aufgang des Domes befindet, geht er in einen trapezförmigen Platz über, die sogenannte Piazza Retta. Links und rechts wird der Platz von 17 Meter breiten, vierreihigen Kolonnadengängen umrahmt. Unglaubliche Kolonnadengänge. Wer vielleicht den Film Konklave gesehen hat, der letztes Jahr in die Kinos kam und in dem es um eine Papstwahl ging, der hat einen kleinen Vorteil, denn einige Szenen spielten sich in diesen Kolonnaden ab. Man konnte sehr schön sehen, wie mächtig dieser Säulenwald gegenüber uns Besuchern ist, wie klein wir Menschen gegenüber dieses Bauwerk sind. Bernini beschreibt seine Idee des Platzes und der gewaltigen Kolonnadengänge, die ihn begrenzen, so. Da die Kirche Petri sozusagen die Mutter aller anderen Kirchen ist und sie daher Kolonnaden haben muss, die wie mit mütterlich ausgebreiteten Armen die Katholiken aufnehmen, um sie in ihrem Glauben zu bestärken, und die Heretiker, um sie in der Kirche wieder zu vereinen, sowie die Ungläubigen, um sie zum wahren Glauben zu erleuchten. Die Architekten des Barocks, nicht nur Bernini, versuchten überall Überraschungseffekte einzubauen, um den Pilgern, Besuchern, Betrachtern den Atem zu rauben und sie in eine bestimmte Stimmung zu versetzen. Bernini beherrschte das meisterhaft. Wer durch die Straßengasse auf die Kirche zugeht, ahnt lange nicht, welch gewaltiger Platz ihn gleich erwartet und von welch gewaltigen Kolonnadenarmen er gleich umfasst wird. Welche Weite sich öffnet, sobald er die Grenze von der Stadt Rom zum Staat Vatikan überschreitet. Die Stimmung, die Bernini damit hervorrufen wollte, war natürlich Spannung. Sie sollte den Pilger von Überraschung zu Überraschung führen und ihn erwarten lassen, ja, wenn hier schon so viel Luft, so viel Raum, so viel Machtdemonstration auch durch die Kolonnaden sichtbar ist, was erwartet mich dann erst in der Kirche der Christenheit im Petersdom? Kann das noch größer sein? Irgendwo denken wir, naja, es muss, die Kirche muss das Vorausgegangene übertreffen, aber vorstellen kann man es sich kaum. Und dann betritt man den Dom und bam! Jeder Pilger glaubt spätestens hier, dass er Christus oder mindestens Petrus in diesem Falle sehr, sehr nahe sein muss. Es ist eine kaum fassbare Pracht, damit die Besucher voller Ehrfurcht und absoluter Demut zum Grab des heiligen Petrus treten. Und das ist die Macht der Architektur, Diese Geschichten erzählt sie. Die Architektur macht uns Menschen zu den Helden ihrer Geschichten. Und das ist es auch, was die Betrachtung von Architektur von der Betrachtung der Malerei unterscheidet. Während wir bei einem Bild immer nur in einen Raum hineinsehen, der gemalt ist, aber die Schwelle zum Raum nicht übertreten können, denn das ist die Bildfläche, so sind wir in der Architektur Teil des Geschehens. Die größte Blockade gegenüber der Kunstbetrachtung oder der Kunst überhaupt entsteht, wenn man denkt, man müsse sofort alles wissen. Stil, Epoche, Technik, Künstler. Doch Kunstbetrachtung und damit auch die Kunstgeschichte beginnt nicht mit Wissen. Davon konnte kein Künstler oder in diesem Fall Baumeister ausgehen, dass der Betrachter schon alles weiß, was er zeigen möchte. Sie beginnt mit der Wahrnehmung. Wenn du zuerst siehst, fühlst, reagierst und erst dann fragst, warum ist das so oder so, dann bist du die perfekte Kunstbetrachterin. Und das ist sehr wichtig. Lass dir das Staunen nicht nehmen, nicht von dem Rennen um die genauesten Jahreszahlen oder wem der Künstlername als erstes einfällt. Ich denke, du weißt, was ich meine. Ja, damit schicke ich dich raus in die Stadt, vor und in Architekturen. Wenn du Glück hast, wohnst du in einer sehr alten Stadt und hast ganz sicher auch eine Kathedrale, auf die du zugehen kannst, auf dich wirken lassen kannst, die Figuren der Portale betrachten und dann eintreten und deinen Blick nach oben führen lassen, wie das die alten Baumeister der Gotik des Mittelalters oder auch der Renaissance, wie auch immer, bis in den Barock, wie wir gesehen haben, so gerne uns gezeigt haben. Wenn du diese Fragen oder wenn du eine Anregung haben möchtest, wie du am besten die Dinge betrachtest, ohne dass du jetzt dicke Bücher darüber liest und schon mal alle Jahreszahlen weißt, dann schlage ich dir schlicht und einfach vor, geh auf meine Webseite www.personalartguide.li. Ich verlinke dir die Webseite auch noch einmal in den Shownotes zu diesem Podcast. Und lade dir dort das Angebot für 0 Euro herunter, nämlich meinen Audioguide, der wirklich auf jedes Kunstwerk passt. Es ist, vielleicht mach dich gefasst, es ist eine gewisse Litanei an Fragen, die dich dort erwartet. Doch wenn du das in Ruhe durchgehst, du musst auch nicht alle Fragen beantworten, denn ich habe natürlich auch bestimmte Fragen zu den einzelnen Gattungen, also zu Malerei, zu Architektur oder zu Skulptur gestellt. Wirst du dich am Schluss wundern, wie viel du eigentlich aufgrund von deiner Lebenserfahrung, von deinem Lebensalter auch, von dem, was du vom Leben an sich weißt, schon beantworten kannst und hast schon einen ganz anderen Zugang zu diesem Kunstwerk oder zur Architektur, vor der du gerade stehst. Ich wünsche dir viele großartige Architekturerlebnisse, freue mich, wenn du den Audioguide für dich da herunterlädst und umso mehr würde ich mich freuen, wenn du mir berichtest, was er dir geholfen hat und wie du in deiner Kunstbetrachtung persönlich weitergekommen bist. Nächstes Mal in dieser Miniserie ist dann auch schon die letzte Folge, kümmern wir uns um Geschmack. Geschmack ist eine sehr persönliche Sache, aber trotzdem lohnt es sich, ihn auch ein Stück weit zu trainieren und auch dich selber ein bisschen aufmerksam zu machen, welche Urteile fällst du zu früh oder auch gar nicht, alle diese Dinge in der nächsten Folge. Bis dann!